Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Ja, die Ecke kommt hoch rein auf den hinteren Pfosten und Lenhard steigt hoch. Lenhard köpft. Lenhard schießt das 371:0.
Aber nein, Langer stand im Abseits. Langer stand im Abseits, deswegen kann der Treffer leider nicht zählen. Und ein sehr unglückliches Ausnahmoment, wir fangen ja erst an, ein Anpfiff. Partie 371 der Spieleveteranen. Coach Langer, wie begründen Sie das? Nein, wir nehmen das auf. Da hat das Viertelfinale Deutschland-Spanien noch nicht stattgefunden, deswegen pst.
Aber wir können ja schon mal tippen und damit hallo Heinrich Lenhardt und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir können ja schon mal tippen, wie es ausgehen wird. Also manchmal liegen ja unseren Jungs die eigentlich überlegenen Mannschaften besser als die eigentlich unterlegenen.
Ausgerechnet Spanien. Also bei jedem anderen Gegner hätte ich so aufgrund des Heimvorteils auch so einen leichten Vorteil gesehen. Aber ich habe von den Spaniern nur ein bisschen was bisher gesehen und viel auch drüber gehört und gelesen. Aber also mit Anstand ausscheiden. Aber du bist ja noch so patriotisch optimistisch. Das heißt, wenn die Leute das hören, dann können sie sagen, ha, der Langer.
Der
hat nie gezweifelt.
Nein, die sagen sich, der Langer hat's gewusst.
Oder auch nicht.
Ich weiß es nicht. Also ich denke auch, wir werden unsere bei mir nicht vorhandenen Fahnen wieder abhängen müssen ab Samstag. Aber ich kann ja trotzdem so mit leichtem, gutherzigen Patriotismus mir wünschen, dass es ein 2:1 geben wird für Deutschland, oder?
Du kannst dir alles Mögliche wünschen, ob das realistisch ist, was ich mir früher mal alles zu Weihnachten gewünscht habe. Und das ist dann. Aber wir haben ja auch schon unsere Fußball-EM-Episode quasi gehabt, liebe Nicht-Unterstützer, das habt ihr versäumt. In Folge 369, da gab es zum EM-Auftakt den Emlyn Hughes im C64 und den Stefan Freundorfer vor dem Mikrofon. Der hatte auch alle möglichen schönen so Fußball-Kuriositäten aus seiner Sammlung ausgepackt.
Wir haben ein volles Programm heute. Es ist eine Zeitreise-Ausgabe. Die neigen ja dazu, nicht die allerkürzesten zu sein, vor allem für unsere geschätzten Unterstützer, die ja immer ein Bonussegment bekommen. Und dieses Mal ist es wieder eine Zeitschrift, in der wir extra blättern, und zwar eine uralte Happy-Computer-Ausgabe, die aber sehr, sehr gut passt, weil da unter anderem Summer Games drin getestet wurde.
Also streng genommen wurden ja sogar die beiden Spiele getestet in derselben Ausgabe, die mich, den frischen Praktikanten, jung und haarig, dazu gebracht haben.
Jung und haarig, wer kann das gewesen sein? Du bist ja alt und kahl.
Dazu gebracht
aber damals
haben.
Damals, redest du etwa von dir?
Du hast eben schon den Begriff uralt in den Mund genommen. Überspann den Bogen mal nicht, wo wir gerade bei Summer Games sind. Aber im Moment, wer hatte das Bogenschießen? Hyper Olympics? Oder was heißt? Irgendjemand hatte Bogenschießen. Summer Games hatte Tontauben. Okay. Ja. Jedenfalls, beide in derselben Ausgabe. Summer Games das eine und dann gab es noch ein anderes Sportspiel. Und deswegen finde ich die ganz spannend. Diese 40 Jahre alte Happy Computer ist das Bonussegment am Ende für alle, die uns unterstützen. Und aber auch die anderen Jahrzehnte, ja, so ein bisschen sommerlochig, aber wir haben ein paar ganz lustige Sachen gefunden. So, ich hoffe, die Vorfreude ist erfolgreich geschürt auf die heutige Zeitschriften-Zeitreise. Aber zu Beginn der Sendung beschäftigen wir uns sehr gerne mit topaktuellen Themen, heißen Meldungen zu neuen Spielen. Naja, neu ist immer ein Anführungszeichen bei uns, aber es kommt ja so einiges wieder, oder auch nicht?
Ja, sie kommen immer wieder und es gibt ja auch, sage ich mal, aus den aktuellen Spielebestrebungen immer mal wieder Meldungen, die auch aus unserer Sicht interessant sind. Und was hätten wir da heute anzubieten? Da wäre zum Beispiel, dass Capcom ein Dead Rising Deluxe Remaster angekündigt hat. Das wird das 2006er Spiel sein, aber vom Look her komplett überarbeitet.
Und Dead Rising, das war doch das Spiel, das habe ich ja ein bisschen auch damals ausprobiert. der Fotoreporter und die Shopping Mall, die von Zombies überrannt ist. Ich habe es nicht wahnsinnig lang gespielt, glaube ich. War mir ein bisschen dann zu anstrengend, aber es war irgendwie ganz witzig. Der Gag an der Sache ist aber nun der, und da kann uns hier unser Jugendschützer Jörg aus Deutschland jetzt aufklären, wer sich schon die Hände reibt und sich auf ein Remaster von diesem Zombie-Umbringspiel freut, der freut sich zu früh, denn das Original ist ja immer noch indiziert und das betrifft dann wohl automatisch auch das Remaster, korrekt?
Genau, also in Deutschland erscheint das Remaster nicht, weil es als inhaltsgleiches Produkt eingeschätzt würde, laut Capcoms PR-Abteilung oder mal besser gesagt wahrscheinlich aufgrund von Capcoms Justiz- und Rechtsabteilung. Das ist also damit automatisch indiziert, selbst wenn sich der Look ändert. Es kommt da tatsächlich auf die Inhaltsgleichheit oder weitgehende Inhaltsgleichheit an. Ja, das ist für Metzel- und Splatter-Fans natürlich unschön. Interessanterweise hat Capcom schon 2018 versucht, Dead Rising vom Index für jugendgefährdende Medien streichen zu lassen und hat aber nur einen Teilerfolg geschafft, weil es ist nicht mehr so immer wieder in den Nachrichten wie noch vor Jahren, darum weiß das vielleicht nicht jeder. Es gibt so verschiedene Listen, die Liste A, die Liste B und die ganz, ganz schlimmen Spiele, die sind auch beschlagnahmt. Und von dieser Liste wurde Dead Rising nach 12 Jahren wieder runtergenommen. Aber die Indizierung, die quasi ein Werbeverbot und nicht öffentliches Anbietenverbot enthält, das heißt zwar immer, es sei keine Zensur, ja, ist es auch nicht, aber es ist halt so, dass es dann für den Handel uninteressant wird und Versender dürfen es halt nur gegen Altersnachweis verschicken und dürfen halt auch nicht dafür werben, was natürlich es schwer macht, es dann überhaupt zu verkaufen.
Der Nachbarlandtourismus wird wieder angekurbelt, auf nach Österreich.
Genau, der Metzelspiel-Kauftourismus nach Österreich, nach Schweiz, in die Niederlanden und vielleicht auch Polen. Ich weiß nicht, wie es, na, Polen kann ich mir auch vorstellen, dass sie da das nicht mögen. Der wird wieder angekurbelt. Aber die Indizierung wurde beibehalten. Einer der Gründe dafür wiederum war, also von 2018 von dieser Entscheidung, dass dem Listenstreichungsantrag nicht stattgegeben wird, lag darin begründet, dass tote Gegner, also wohlgemerkt auch tote Zombies, weiter angegriffen werden können. Und das wiederum, wir erinnern uns, vor einem Jahr kam Dead Island 2, also auch so Splatter-Spiel, Open World auf einer Insel
Spiel
mit Zombies.
Sehr nett.
Und
ja,
da musste genau dieses Feature, nennen wir es mal, von Plyon bei der deutschen Version entfernt werden. Also da kann man nicht schlimme Dinge mit toten Gegnern machen.
Aber ist das wirklich so ausschlaggebend? Also ich bin ja hier in so einem verrohten Land, hier der wilde Westen von Kanada. Also wir spielen das hier mit allen Schikanen. Ich finde das, also jetzt spielerisch, auch nicht wirklich bedeutsam, aber mir will sich auch nicht erschließen, warum das jetzt also verrohender ist, als wenn ich dem noch herumlaufenden Zombie ein Körperteil abhaue. Aber also das ist dann noch okay. Und wenn er aber dann schon ausgeschaltet ist und dann haue ich nochmal drauf, dann geht's nicht mehr.
Du, ich bin... Ich weiß nicht. Also einerseits habe ich das auch sehr gerne, dass ich so bei Cyberpunk auf diese Gegner noch so schieße, dass sie dann auf einer Parkbank am Ende sitzen und so. Manchmal macht mir sowas einfach Spaß.
Ich wollte gerade fragen, welche kranken Naturen wollen sowas überhaupt? Oh, okay.
Aber, oder auch bei Spielen, das, ja, wo man auch Leichen tragen kann, geht ja auch bei Cyberpunk. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, ich kann schon verstehen, dass man da dann sagt, das könnte verrohend wirken, weil es halt, ja, tote Menschen, dann da noch die Leichen zu schänden sozusagen. Ja, und tote Zombies, jetzt sind wir wieder beim roten oder blauen oder grünen Blut. Irgendwie, ja, kann ich es verstehen, ja.
Ich bin ja auch kein Experte, erstaunlicherweise, aber... Sag mal so, es ist halt schade, dass sich Capcom die Mühe nicht macht, da ein bisschen Rücksicht auf den deutschen Markt zu nehmen, denn das könnte jetzt schon ein bisschen aufwendiger werden. Also der es gibt, glaube ich, nur so einen Mikro-Trailer. Aber das sieht jetzt so aus, als würden sie mehr machen, als da höhere Auflösung und zwei Texturen austauschen. Und wir kennen ja auch die Resident Evil Remakes von Capcom, die ja ganz fantastisch sind, die in den letzten Jahren rauskamen. Also das könnte echt interessant sein, vor allem wenn sie auch vielleicht so spielerisch so ein, zwei Sachen noch ein bisschen tun. Und aber da gibt es also, soweit wir wissen, keine Bestrebungen, das den deutschen Spielern auf legale Art und Weise zugänglich zu machen. Das heißt, ich kann ja dann immer erzählen, es ist schon ganz witzig, weil man denkt sich, naja, ein fast 20 Jahre altes Spiel, so die drollige Pixelgewalt von damals. Aber wir kommen jetzt wirklich in den Bereich, wo einfach die Grafikunterschiede gar nicht mehr so gewaltig waren, so von Generation zu Generation.
Ja, ja.
Also, Dead Rising Deluxe Remaster klingt total lecker, aber wahrscheinlich nicht offiziell in Deutschland dann erhältlich. Naja, man kann nicht alles haben.
Was du aber jetzt gerade meintest, von wegen, dass sich so die Generationssprünge dann doch mit der Zeit weniger groß gestaltet haben, das bringt uns ja fast schon zum nächsten interessanten News-Schnipsel. Und zwar wird ein Star Wars-Spiel neu aufgelegt, auch optimiert für moderne Hardware. In diesem Fall ist es aus 2002 stammend ursprünglich. Und es ist eins der vielleicht etwas weniger bekannten Star Wars-Spiele, nämlich Bounty Hunter aus, wie gesagt, 2002. Hast du das gespielt?
Also ich habe das bestimmt auf einem Presseevent mal gesehen oder vielleicht sogar drüber berichtet, aber das fertige Spiel habe ich dann irgendwie dann doch nicht ausprobiert. Es hat aber einen ganz guten Ruf, was man ja nicht von all den Star Wars-Titeln sagen kann, die LucasArts da so vor rund zwei Jahrzehnten veröffentlicht hat. Star Wars Bounty Hunter war halt cool, weil es war das erste Fett-Spiel sozusagen. Also man hat den Jango Fett gesteuert und das ist ja der Papa vom Boba, bekannt aus Film und Fernsehen, korrekt?
Was du alles weißt, das ist beeindruckend, Heinrich.
Ja, also eine der Besonderheiten dieses Remasters soll wohl sein, dass man auch Boba freischalten kann als Spielfigur. Die sind ja eher alle gleich aus mit ihren blöden Helmen, aber meinetwegen. Und soll bereits im August erscheinen für PC und die üblichen Verdächtigen bei den Konsolen. Das war natürlich eine sehr aufregende Vorstellung, so mit diesen ganzen coolen Kopfgeldjägerwaffen und Raketenrucksack und was nicht alles. Und er ist jetzt mal nicht so ein guter Jedi, obwohl, also der Jango Fett ist ja auch nicht böse, sondern er soll ja wohl also noch bösere irgendwie dann verfolgen. So Trailer, ultra kurz Eindruck, ja, also es ist ein Remaster, kein Remake, man sieht der Grafik schon ihre PS2-Wurzeln an, aber könnte mal eine Gelegenheit sein, Anfang August sich damit mal auseinanderzusetzen, weil es kommt auch Ende August das neue Star Wars-Ding von Ubisoft, nicht verwandt, nicht verschwiegert.
Ja, das Ding heißt übrigens Outlaws.
Ja, du weißt schon, dieses eine neue. Auf jeden Fall Star Wars Bounty Hunter Remaster, da müssen wir uns auch keine Sorgen machen wegen dem deutschen Markt, da wurde nie was indiziert, das können wir dann alle spielen.
Ja, und gute Neuigkeit für alle Fans von Retro-Konsolen, da gibt's ja die offiziellen Mini-Konsolen immer, dann gibt's auf Amazon für 19,99 € immer so verdächtig klapprig aussehende Teile, wo aber 10.000 Spiele vorinstalliert sind, garantiert kein einziges mit Lizenz. Und dann gibt's auch noch so interessante Zwischenformen und die Firma Blaze ist da keine Unbekannte. Die bringen ihre Evercade seit einigen Jahren mit Erfolg raus und da ist das Prinzip eigentlich immer dasselbe. Es handelt sich um einen Handheld und die haben dann immer auf Modulbasis so Spielesammlungen und das ist alles offiziell lizenziert und das Geschäftsmodell ist halt einerseits gescheite Modelle zu haben und andererseits aber auch diese Module anzubieten, damit noch Geld zu machen. Aber jetzt gibt es zwei neue Super Pocket Modelle von Evercade und zwar mit Atari und Technos spielen. Ja, da ist eine ganz beeindruckende Reihe von Spielen drauf, wenn man denn die jeweiligen Firmen mag, was die so gemacht haben.
Ja, oder wenn man Double Dragon mag. Ich habe mal gleich eine Liste geguckt. Weil also bei Techno ist mir immer noch ein paar Sachen eingefallen, aber es ist sehr Double Dragon-lastig. Und bei Atari, aber jetzt muss ich noch mal gleich Fragen klarstellen, das ist jetzt keine neue Hardware in dem Sinne. Also
genau, den Super Pocket, den gab es schon. Die werden halt so ein bisschen farblich angepasst. Also ja, der Atari Edition ist so in rot-dunkelgrau gehalten und die Tectos Edition ist so in einem ja schmutzig-weiß-blau-Look gehalten. Das ist also mit vorinstallierten Spielen auf der einen Seite, aber andererseits haben halt auch diese Super Pockets die Möglichkeit, die erwähnten Evercade-Module abzuspielen. Also das, es ist ein fairer Deal. Die Preise sind eigentlich auch ganz okay. Die werden rund 60 Euro kosten. Und der Holzmaserungs-Look Spezial, den gibt es nur 2600 Mal und wird 10 Euro mehr kosten. Und die muss man beim Händler Funstock bestellen.
2600 Mal, kicher, kicher. Das ist ja sehr schön. Ja, also da spekulieren sie schon natürlich auf Sammler, die dann auch die ganzen Variationen haben wollen und sich an den verschiedenen Farben erfreuen.
Ja, genau, also es gab schon Capcom in blau-gelb und es gab die Taito Super Pockets in ja türkis-schwarz.
Das Taito ist das Modell, mit dem ich immer noch am meisten liebäugle, weil mich da die Spiele auch sehr ansprechen und ich das auch farblich recht geschmackvoll finde. Und ja, bei Technos ganz viele Double Dragon-Variationen, noch ein paar Titel, die ich nicht wirklich kenne. Ja gut, Super Dodgeball, River City Ransom kennt man vielleicht, naja. Und bei Atari ist vor allen Dingen viel Zeug dabei. Also das ist wirklich beeindruckend und auch wirklich so die verschiedenen Geräte. Also ein bisschen Arcade, viel 2600, 5200, 7800, ein paar Lynx. Also fast wie eine Auswahl von den Atari 50-Spielen. Die sind auch ganz schnucklig, so mit ihren Game Boy Color-Charmen, diese Super Pockets. Also rein von der Masse und von der historischen Bedeutung, ja, meiner 2049er, ja, also das Atari-Ding, das könnte mich jetzt eher locken von den beiden neuen. Aber so viele Spiele, so wenig Zeit, das bringt mich ja noch zu meiner Sommerloch-Jux-Meldung der Woche. Und zwar hat die Spiele-Webseite PC Games N in Zusammenarbeit mit der Datenbank Steam ID Finder mal hochgerechnet, was wohl der Wert aller ungespielten Spiele auf Steam ist. Und das klingt jetzt erstmal ganz ungeheuerlich, nach dem Motto, woher wissen die das eigentlich? Und anscheinend, ich weiß nicht, warum er das machen sollte, kannst du bei Steam einstellen, dass also deine Bibliothek öffentlich sichtbar ist. Und dann kommt eben Steam ID Finder und liest das aus und die sind wohl in der Lage zu erkennen, was in dieser Bibliothek noch gar nicht gespielt worden ist.
Ja gut, das dürfte die Stunden-Gespielt-Statistik sein, die wir ja alle von Steam kennen, die dann halt auch öffentlich wird oder die man ja auch sieht bei den Reviews, damit man ein bisschen einschätzen kann, ist das jetzt einer, der ein Spiel disst nach 10 Sekunden oder hat er schon 100 Stunden gespielt. Also das ist ja erstmal eine beeindruckende Zahl hier, 19 Milliarden Dollar, die kommt halt dadurch zustande, dass die halt gucken, was ist 0 Stunden gespielt. Also ich weiß nicht sicher, aber ich vermute es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie halt gucken, dass Spiele, die noch 0 Stunden gespielt sind, eben gezählt wurden. Und dann haben sie unter den 10% der Steam-User, die das eben öffentlich zeigen, haben sie halt mal durchgerechnet, was, wenn man diese Accounts hochrechnet, da ungefähr ein Gegenwert zusammenkommt und kommen etwa auf 1,9 Milliarden Dollar an quasi 0 Stunden gespielten, aber im jeweiligen Account befindlichen Titeln. Und wenn sie das eben nochmal hochrechnen, weil ja nur 10% ungefähr das offenlegen, dann kommen sie halt auf diese gigantische Zahl von 19 Milliarden Dollar.
Da wurde natürlich gleich verglichen. Also das Bruttosozialprodukt von Nicaragua ist geringer. Das ist natürlich, ja, was will uns diese Zahl sagen? Also zum einen natürlich ist da jetzt sehr hoch gerechnet worden. Weil wir wissen ja nicht, vielleicht die Leute, die ihre Sachen eben nicht öffentlich stellen, die sind vielleicht besser darin, ihre gekauften Spiele auch mal auszuprobieren.
Wenn man es jetzt allerdings mal in den Taschenrechner eintippt, was denn rauskommt, wenn man 1.900 Milliarden durch die 73 Millionen Accounts, um die es da geht, teilt, dann relativiert sich diese ganze Summe, weil dann reden wir von etwa $26 pro Account. Und das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Das ist ein halbes Vollpreisspiel oder ein oder zwei Sales-Spiele, die dann halt doch nicht gespielt wurden. Aber das macht es für mich eher wieder realistisch, dass die Hochrechnung an sich stimmen könnte, weil die Masse macht's halt. Und dann kommen halt auch mal 19 Milliarden Dollar raus, wenn dann 730 Millionen Steam-User quasi halt alle so ein halbes Spiel quasi ungespielt gelassen haben oder zwei billige.
Das klingt natürlich jetzt dann weniger dramatisch, nicht? Aber wenn man das so hochrechnet und aufbaut, 19 Milliarden.
Ja, ja, dann wünschte man, die hätten stattdessen uns das Geld gegeben, oder? Wir hätten es besser verwendet.
Spieleverschwendung. Könnte man ja in irgendwelche Entwicklungsländer schicken. Die sind froh, wenn sie was zu spielen hätten, so ungefähr. Nein, das ist schön. Es hätte mich jetzt noch mehr beeindruckt, wenn du das mal eben im Kopf schnell dividiert hättest. Aber
nee, da ist genau.
Damit reicht es dann auch mit dem ungespielte Spiele schämen. Und wir blicken auf
die wirklich von uns gespielten Spiele, genau. Heinrich, erzähl, was hast du ausprobiert?
Also, zum einen darf ich meinen Triumph vermelden. Ich habe wirklich das Super Mario RPG in der Switch-Version so richtig ganz durchgespielt. So mit Abspann und allen Schikanen. Das hat mich jetzt doch immer wieder so ein bisschen beschäftigt, ist jetzt auch nicht das umfangreichste aller Spiele, ist es nicht so komplex, nicht so anspruchsvoll, nicht so toll wie A Thousand Year Door, also das Äonentor, aber es hat doch genug Charme und auch wenn, sage ich mal, der letzte Bosskampf vielleicht doppelt so lang war, wie er hätte sein müssen, sollen, aus meiner Sicht, habe ich doch meinen Spaß gehabt und ja, so in der Relation. Also wenn Thousand Year Door so für mich so etwa die 91 ist, dann ist das so der freundliche 70er. Aber immer noch ein nettes Spiel von Nintendo. Aber das Neue, das ich mal ausprobiert habe, ist eine gerade erschienene Demo für eine Capcom-Veröffentlichung. Die erwartet uns in Kürze. Am 19. Juli erscheint ein Spiel, von dem ich bis vor zwei Tagen noch nie was gehört hatte. Bist du bereit? Es ist sehr japanisch.
Ja, bitte.
Kunitsugami Path of the Goddess. Was sagst du dazu?
Ja, klingt zumindest etwas ja strange. Allerdings, ich kann ja nicht lügen. Der Hagen hat das gepreviewt bei uns und war auch richtig begeistert. Insoweit habe ich den Namen natürlich schon gehört.
Also, du hast da mehr Vorbildung als ich. Ich habe die Beschreibung gelesen und kostenlose Demo immer gut. Ich habe das auf PC gespielt und Xbox und PlayStation haben wohl auch Demo-Versionen. Guckt mal nach. Und zwar, wir hatten neulich in der Zeitreise in der PC Player, hatten wir doch The Horde wiederentdeckt. Da habe ich noch so sinniert. Ach, das war ganz witzig. Das hatte so ein bisschen Aufbau, Verteidigung. Und dann kommt aber dann der Action-Teil, wo man dann selber Hand anlegt. Und daran musste ich denken, als ich die Beschreibung von dem Kunitsugami gelesen habe. Denn das ist wirklich ein Spiel, das so einen ähnlichen Rhythmus hat. Also tagsüber kannst du Ressourcen sammeln, du kannst gerettete Leute einteilen, dass sie bestimmte Klassen übernehmen, Bogenschütze oder Holzhacker, die machen dann Nahkampf. Und in der Nachtphase greifen dann die Dämonen an. Und deine Hauptaufgabe ist es, ist das so eine Art Göttin, auf jeden Fall diese eine Dame zu verteidigen, die am Ende des Tages zu einer Art Schrein geleitet werden muss. Und wenn sie das dann, es ist alles ein bisschen abgehoben. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Story-Details gehen. Es ist sehr japanisch, sehr fantastisch, sehr stilvolle Grafik, sehr bunt. Das Spannende ist eben diese Kombination. Also auf der einen Seite ist es ein, ich will nicht sagen Echtzeitstrategiespiel, aber du kannst dann wirklich deine einzelnen Truppen mit dem Cursor auch dann wohin stellen. Oh, Bogenschütze, stell dich mal da oben hin. Aus dem Tor kommen dann die Dämonen. Also so ein bisschen Tower-Defense-Ansätze, wenn man will. Und ja, und dann, wenn da die Viecher kommen, dann haut man richtig selbst zu, gibt so ein paar kleine Kombos in der Demo, in der Vollversion sicher noch einige mehr. Und das ist so eine durchaus befriedigende Third-Person-Klopperei, wo man doch also sehr gepackt wird, weil du beschützt ja da die heilige Tante oder wie sie heißt. Und hast doch diese Verantwortung, sorgst dich auch natürlich um deine Untergebenen und hier vielleicht noch ein bisschen heilen und was nicht alles. Und die Demo ist so gerade richtig. Die kann man so etwas über eine Stunde spielen und dann hat man wirklich ein Gefühl für den Ablauf. Und die hat mich jetzt doch angenehm überrascht, muss ich sagen, weil du auch dann zwischen den Missionen Sachen freischalten kannst und eine leichte Rollenspielkomponente, welche passiven Boni rüste ich aus, welche Charakterklassen bei meinen Untergebenen verbessere ich als erstes. Und es hat sowas. Also die einzelnen Spielkomponenten sind jetzt vielleicht nicht die komplexesten oder hat man auch alles irgendwie schon mal gesehen. Aber diese Mischung, die ist irgendwie ganz nett. Und da bin ich aufrichtig gespannt, was dann die Tester sagen werden, wenn das ganze Ding erscheint. Aber im Juli ist ja eh nicht so viel los, spielerisch. Aber dieses Kunitsugami, das wäre jetzt bei mir auf dem Radar, genau. Also hier, was sagen sie im deutschen Pressetext? Du beschützt die Maid vor den Horden der Verdammten. Das klingt doch gleich viel knackiger.
Ja, ich habe auch was gespielt und zwar doch schon etliche Stunden jetzt die letzten zwei Wochen. Denn Anfang Juni ging ein Spiel in Early Access, der sich wie der feuchte Traum von Jörg Langer anhört. Denn es ist ein Globalstrategiespiel, wenngleich in Echtzeit ablaufend, wo du den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nachspielen kannst. Und zwar sowohl auf einer großen Ausschnittskarte von Nordamerika als Kampagnenmodus quasi, als auch dann in den einzelnen Schlachten, die du da verursachst. Das Spiel heißt Ultimate General American Revolution. Und das ist von Leuten, die mit dieser Ultimate General Serie schon seit Jahren zugange sind. Das gab es vor allem auch schon zum Civil War. Und jetzt haben sich eben den amerikanischen Bürgerkrieg rausgesucht. Und das Spiel ist eines von denen. Hat man nicht kürzlich so eine Frage bei den Spieleveteranen? Was ist das schlechteste Spiel, das ihr am liebsten gespielt habt oder so etwas? Weil was Game Labs, so heißt das Studio dahinter, da gemacht hat, ist gleichzeitig höchst faszinierend als auch für Leute, die nicht Jörg Langer heißen und kleine Nerds sind, die sich in Themen, die sie interessieren, so reinfuchsen. Ziemlich abschreckend. Und das möchte ich mal kurz zusammenfassen. Also, was bei dem Spiel erstmal interessant ist, ist das Szenario, das gab es noch nicht so oft. Also Civil War hoch und runter, klar, aber die amerikanische Revolution, also der Aufstand der armen Siedler gegen die bösen Engländer oder die englische Krone, die ihnen den Tee besteuern möchte und so weiter und ihnen nicht genügend Freiheiten lässt und Selbstbestimmung, das gab es bislang noch nicht so häufig. Ehrlicherweise fällt mir eigentlich nur Colonization von Sid Meier ein, das natürlich genau das auch behandelt hat, diesen Unabhängigkeitskrieg. Und bei diesem Spiel ist es so, es soll mal, es ist im Early Access noch, es soll mal auch die britische Seite spielbar machen, aber aktuell kannst du nur die Amerikaner spielen. Du machst dann sogar noch so in einem, ja, so Ultima-Stil beantwortest du einige Fragen am Anfang, die deinen General quasi mit Werten ausstatten. Und dann fängst du mit ein paar verlotterten, ja, Revolutionsmilizen an und musst halt Boston zurückerobern. Und erstmal wundert man sich, die Karte ist aber ziemlich klein, weil Boston ist so zwei Tagesmärsche entfernt von, ja, egal wo man da spielt. Und das Interessante ist aber, dass in drei Stufen nach Erreichen von bestimmten Zwischenzielen sich diese Weltkarte quasi vergrößert. Bis es dann, das wird jetzt interessant für den Wahlkanadier, bis es hoch nach Quebec geht. Also du musst dann irgendwann Quebec einnehmen, das ist so das Fernziel. Wenn du da die Engländer rausschmeißt, hast du quasi gewonnen.
Eieiei. Da muss man Französisch können, sonst darf man es nicht überfallen, so ungefähr.
Ja, ja, ja. Und was ich schon gemerkt habe, wenn man dann sich da in diese Richtung vorarbeitet, dann ist auch die Loyalität zur amerikanischen Nation ist gar nicht so groß da in diesen kanadischen...
Große Skepsis, ja, ja.
Hat sie auch gehalten. Und genau, also es ist einerseits diese Echtzeit-Weltkarte, auf der du halt deine Armeen rumschickst und wo du aber auch in einem höchst intrikaten und völlig undurchschaubaren Wirtschaftssystem Musketen herstellst und 4 Pfünder und 3 Pfünder und Schiffe. Und also das ist so die eine Ebene. Und du musst dich wirklich um ganz viel Sachen kümmern. Und eine interessante Idee ist auch, dass du nur im ungefähren Einzugsbereich deines Generals überhaupt in Echtzeit siehst, was passiert. Alles andere ist sprichwörtlich im Kriegsnebel. Und wenn du dann zum Beispiel irgendein weit entferntes Kontingent an Soldaten befehligst, woanders anzugreifen, ja mei, kann schon sein, dass sie es machen, dann laufen sie halt los. Du siehst aber nie die richtige Position von ihnen, sondern immer nur so versetzt, ab und zu mal alle paar Tage. Und ab und zu kriegst du eine Meldung, dass die Reste der Truppen gefunden wurden, weil sie auf irgendeinen Gegner draufgelaufen sind. Also das ist ein interessantes System. Also du guckst halt, dass du mit deinem Hauptgeneral alles machst möglichst. Und du kannst wohl auch noch weitere Generäle bekommen, aber so ganz habe ich das noch nicht kapiert. Und genau, das ist so die Kampagne. Und dann hast du noch die Echtzeitschlachten. Und die sind, also ich könnte jetzt auch sehr viel lästern über dieses Wirtschaftssystem und es gibt kein Tutorial und man muss Wikis lesen und die schreiben teilweise auch Mist, wie es überhaupt funktioniert. Und dann bist du bankrott, weil du irgendeinen unschuldig aussehenden Schalter aktiviert hast bei einem deiner Generäle. Aber das würde jetzt zu weit führen. Und dann hast du noch die Echtzeitschlachten. Die sind auch auf der einen Seite total faszinierend, weil du kämpfst halt teilweise mit 5.000 oder 6.000 Soldaten. Und jeder Einzelne ist eine Figur auf deinem Schlachtfeld. Und dann haben die so dieses typische, diese Rauchschwaden, die sich dann über dieser Linieninfanterie bilden, wenn sie eine Salve abgeben und so. Es ist alles höchst vergnüglich und lustig und durchaus auch ein bisschen nachvollziehbar und so Moral. Und dann fangen sie an zu fliehen und kannst sogar indianische Hilfstruppen einsetzen. Aber auf der Negativseite hätte ich mir gewünscht, die Game Labs-Entwickler hätten mal eine Stunde lang ein beliebiges Total War gespielt und sich davon inspirieren lassen, wie man so Truppenmassen für den Spieler beherrschbar in Linien bringen lässt und so oder überhaupt mal steuert oder in Gruppen einteilt. Also wenn du da mal wirklich mit 5.000, 6.000 Mann kommst, dann bist du die erste Viertelstunde am wirklich händischen Sortieren und klickst wirklich einzelne Regimenter zu je 150 Mann dorthin, wo du sie haben willst. Also eine Katastrophe.
Aber du kannst nicht anders.
Ja, in der Summe ist es echt faszinierend. Also es ist nichts, was sich mal so kurz eben wegspielt, aber immerhin mal ein ganz neuer Ansatz in einem sehr unverbrauchten Szenario und mich hat es trotz aller Fluchereien, wie gesagt, schon über 20 Stunden am Spielen gehalten. Da muss ja irgendwas drinstecken, was faszinierend ist.
Ja, ganz faszinierend war auch das Thema in unserer letzten Episode, exklusiv für Unterstützer, die Folge 370, The Sentinel. Das war so ein wunschaltes Spiel vom Anatol Locker. Und dazu gab es Hörerfeedback, zum Beispiel vom Andreas Wander, der schrieb, tolles Spiel, Entwickler, Thema und auch Anatol mit auf dem Podest. Die Side-Top-Down-Shoot'em-Ups machten es originelleren Titeln wie The Sentinel auf dem Markt schwer. Ihr habt in euren Magazinen stets auch ungewöhnlichere, Anführungszeichen, kleinere Titel hervorgehoben und uns gezeigt, dass Computer- und Videospiele nicht immer Dauerfeuer bedeuteten. Neben The Sentinel waren das auch die Robot Rascals, Sokoban, Shanghai und ja auch Tetris, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Ja, danke an Andreas für diese netten Zeilen und hat noch ein paar gute Titel erwähnt. Alle Spiele, die uns sehr gefesselt haben, in den Redaktionen. Ja, und vom letzten großen Fragenaufruf wollen wir aber auch noch was verlesen. Da gab es noch einen ganz spannenden Beitrag.
Ja, da hat Thomas Kaps gefragt, welchen Test hättet ihr gerne geschrieben, konntet oder durftet aber nicht. Egal, ob ihr zu spät geboren wart und daher Ford Apokalypse in der Happy Computer nicht testen konntet oder euch ein Kollege den Test zu Diablo weggeschnappt hat.
Ja, ich hatte ja schon angedeutet, dass vor 40 Jahren in der Happy Computer so einige meiner Commodore 64 anfangs Lieblingsspiele getestet wurden. Zu der Zeit war der Praktikant Lienhardt noch eher so mit Listing bearbeiten für Anfänger beschäftigt. Das heißt, ich hatte diese Spiele nicht getestet. Da ist also ein Paradebeispiel dabei, nämlich International Soccer. Das wurde so ein bisschen krude von einem Autoren in der Happy Computer vorgestellt. Und das war so ein umwerfendes, tolles Spiel in vielerlei Hinsicht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Test hätte ich wirklich gerne selbst geschrieben, denn das war 84 vielleicht so auch im Redaktionsdunstkreis so das am meisten gespielte Ding, weil das halt immer, wenn so am frühen Abend man in der Redaktion noch gesagt hat, also auch, das heißt Redaktion, also die Kollegen von der 64er auch, ne, wenn man gesagt hat, jetzt mach mal ein Bierchen auf und spielen noch was, da wurde immer dann fieberhaft nach dem einen Soccer-Modul gesucht, das in irgendeiner Schublade lag. Also das wäre so vielleicht mein Super-Oldie-Titel. Und ansonsten, so im Laufe der Jahrzehnte, ab und zu ist mir mal aufgefallen, wenn junge Kollegen vielleicht so Retro-Sammlungen getestet haben und dann nicht den angemessenen Respekt zeigten. Ich habe jetzt kein eines konkretes Beispiel, aber irgendjemand hatte mal, weißt schon, diese, oder Microsoft Arcade, da gab es noch so einige, wo so frühe 80er, Mitte 80er Jahre Spielautomaten-Sachen dann nochmal neu aufgelegt worden sind. Und wenn dann sowas so eine Verrisswertung bekommen hat, dann
wollte man es eigentlich der Gerechtigkeit zuliebe selbst lieber getestet haben, nachträglich.
Ja, gut, sowas ist immer schwer zu bewerten, ich weiß, aber hat da der Autor wirklich die Schönheiten, die, wenn sie auch schlicht waren, Reize überhaupt erkennen können?
Ja, ich kann natürlich immer sagen, ja, sämtliche Ultima-Tests hätte ich lieber ich getestet als großer Fan. Oder vielleicht auch schon mal erwähnt in meiner Podcast-Karriere, dass ich mit dem Elite 2 Frontier-Test der Powerplay nicht zufrieden war. Aber mir ist tatsächlich noch eins aus PC-Player-Zeiten eingefallen, was mich echt so ein bisschen geärgert hat damals. Der Florian Stangl, hallo Florian, falls du zuhörst, der durfte System Shock testen, nicht ich. Ich durfte, glaube ich, die CD-Version oder ich glaube, das war dann Boris oder so kurz vorstellen. Und das fand ich sehr schade, weil ich das Spiel wirklich geliebt habe, auch schon damals, als es da gerade rauskam. Das ist mir eingefallen. Aber ich denke, Florian war der Qualifiziertere oder ich hatte was anderes zu tun, irgendeinen Rundentaktik-Mist testen oder so, irgendwie so.
Ja, wir haben schon immer ein bisschen drauf geachtet, wie gerade die Belastung ist natürlich.
Das ja, ist natürlich. Klar. Aber das fällt mir so ein, wo ich im Nachhinein ein bisschen traurig war.
Aber der Thomas hat natürlich recht. Also es gibt schon immer wieder mal diese Fälle, wo mehrere Leute auf ein Spiel scharf sind. Warst du denn zufrieden mit dem Test vom Kollegen Stangl? Oder wollen wir
ja. Ja, okay. So, dann konnte was. Der ist gut und richtig getestet.
Und Diablo, wer hat denn Diablo? Also Diablo hätte ich ja eigentlich auch gerne getestet. Aber ich glaube, ich habe es nicht getan zu der Zeit, oder? Als das?
Ja, da gibt es eine andere Geschichte. Das war zur Zeit, als wir gerade auf die Sternchenwertung umgestellt hatten.
Ah, da war ich nicht mehr dabei bei Player. Nee, hab ich nicht
da warst getestet. Du gar nicht mehr da. Das war damals Boris alleinige Chefredaktion. Und da weiß ich, ja, aber das führt es hier zu weit. Aber da war ich dann, nein, da war Boris dann auch weg schon. Ja, und ich war interimsmäßig gerade stellvertretender Chefredakteur. Das war ein bisschen schwierig, das von einigen von uns erkannte Hyperpotenzial von Diablo im Einklang mit einigen griesgrämigen 3-Sterne-Wertungen zu bringen. Da habe ich irgendwie gemerkt, dass das 3-4-5 Sonne-Mond-Prinzip nicht das allerbeste ist. Ja, aber wir müssen noch langsam, glaube ich, überleiten zum zweiten Teil der heutigen Folge zur Zeitreise.
Musik Willkommen bei der neuen Ausgabe der Spieleveteranen-Zeitschriften Zeitreise, wo wir vorsichtig abklopfen und nachblättern, ob früher wirklich alles besser war. Und wie immer fangen wir ganz behutsam an mit dem ersten Zeitsprung. Und wenn Jörg sich jetzt nicht wieder verreckt, du hast immer noch diesen Rechenschieber, kennt das deine Generation noch? Also wir waren so an der Kippe, ich habe wirklich noch Mathe erlebt. In der einen Klasse hatten wir noch diese Rechenschieber und ab der nächsten, glaube ich, waren es dann Taschenrechner. Hast du noch Rechenschieber gehabt?
Nein, also Taschenrechner waren zwar schon also Hochtechnologie für uns da ab dem Gymnasium. Boah, ein Taschenrechner, oh, der kann die Wurzel ziehen.
Kann man da Spiele drauf spielen?
Aber Rechenschieber, nee, also Abacus. Lustigerweise, in Japan werden die immer noch benutzt. Ich habe es auf einer Teefabrik, habe ich es gesehen. Also ganz interessant zur Preisfindung und so. Aber nee.
Also ich glaube, ich habe nie wirklich verstanden, wie man einen Rechenschieber bedient. Das hat vielleicht auch was dann mit meinen Resultaten zu tun. Oder hatten wir den gekauft, aber dann hieß es, man braucht ihn doch nicht. Irgendwie sowas. Aber da waren so ganz viele, okay, der Abakus von Jörg sagt uns jetzt, in welchem Jahr wir angekommen sind.
Behalte drei Sinn, nach links schieben. Oh, im Jahr 1400 habe ich mich verrechnet. Das war schon immer meine große Schwäche, die Mathematik. Aber nein, wir sind im Jahr 2014 angekommen.
Sie fand es mit der lange Zeitreise heute. Und ja, wir orientieren uns wie immer primär an der Gamers Global, wenn wir schon den Gründer, Herausgeber, Chefredakteur, was bist du? Was hast du noch für Titel? Verantwortlichen Buchhalter?
Postöffner, Userbesänftiger, ja.
Wenn wir den schon in der Sendung haben, da kann er ein paar Schwänke erzählen. Ich habe auch mal in die GameStar gelinst, in die Ausgabe 8 2014. Und da ist mir noch ein Indie-Spiel aufgefallen, das jetzt auch schon 10 Jahre alt ist, wie wir immer wieder sagen und uns dann vor die Stirn oder sonst wohin klopfen. Und das ist auch wieder aktuell, denn der Anbieter Yacht Club Games, auch ein schöner Name, hat angekündigt, dass es zum 10. Jubiläum von Shovel Knight eine sogenannte DX-Version geben wird. Also ultimativ erweitert und was nicht alles. Also die ist noch nicht erschienen. Wenn sie mal käme, könnte man das Thema vielleicht sogar vertiefen, weil ich habe mal irgendwann irgendeinen Shovel Knight-Ableger mal angespielt. Den fand ich auch ganz nett, aber Shovel Knight selber, das ist ja dieses NES-Look, beinharte Plattformspiel, oder?
Ja,
hast du
genau
das gespielt?
Nee, ja, ich habe es mal angespielt, ich bin nicht warm damit geworden. Also war mir zu schwer und hat mich auch jetzt grafisch nicht umgerissen.
Ah, ja, also die GameStar hat es jedenfalls mit 82% getestet. Vor 10 Jahren. Und der Tester Benjamin Wojkowka schrieb, Shovel Knight ist ein Nostalgietrip, der alle magischen Momente aus den NES-Klassikern in einen großen Topf wirft, die unnötigen Frustmomente auskocht und sie mit großartig modernem Game Design ersetzt. Das Checkpoint-System erschafft eine Fairness, durch die ich mich selten betrogen fühle. Auch das viele Geld, das sich während des Abenteuers ansammelt, kommt durch bedeutsame Upgrades zum Tragen. Und nie fühlt sich der Spielverlauf nach stumpfen Grinden an. Im Gegenteil, die versteckten Passagen zu finden oder sie durch einen kniffligen Sprung zu erreichen, ist immer wieder ein fantastischer Erfolg. Klingt doch gar nicht so schrecklich. Oh, und ich glaube, die DX-Version, habe ich auch was gelesen, soll man dann zurückspulen können, leichter zugänglich.
Ja,
für,
das wäre eine gute Sache.
Da kann man dich vielleicht sogar auch dann nochmal dazu bewegen.
Ja, und bei Gamers Global gab es zu der Zeit einen 9.0-Test, und zwar von Divinity Original Sin. Und wer heute Baldur's Gate 3 liebt, der kann da mal zurückschauen und wird ein paar durchaus Vergleichbarkeiten und Gemeinsamkeiten finden. Denn Divinity Original Sin hat doch schon einiges so in Sachen komplexe Fantasy-Welt und ja, Rätsel, die man nicht immer nur auf eine Art und Weise lösen kann, enthalten. auch ganz wichtig und auch ja ein ganz wichtiger Bestandteil von Baldur's Gate 3 waren die Rundenkämpfe. Also man hat eben nicht wie bei Baldur's Gate so ab und zu mal Befehle geben und das Beste gehofft, sondern man hat wirklich in jeder Runde ausgespielt, was genau die eigenen Kämpfer machen sollten. Ich kann mich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so dran erinnern, ob Originals Sin 1 auch schon diese ganz starke Verwendung des Environments hatte, also so mit Pfützen, die man elektrifizieren konnte.
Ja, ja. Das wollte ich auch gerade fragen. War das Original Sin 1 oder 2?
Müsste ich es nachschlagen, da verlässt mich meine Erinnerung. Aber auf jeden Fall, das war schon ein ziemlich gutes Ding und auch wahnsinnig umfangreich. Und dann gab es auch da schon diese Charaktere mit ihren eigenen Stories und Pipapo und ach. Und der Haupttester hieß Carsten Scholz, der auch nicht gerade unverdächtig ist, gerade solche Monstren auch gerne zu spielen, solche Spielzeitmonstren. Und der Carsten schrieb: Original Sin richtet sich an Entdecker und Experimentierfreudige, die jeden Zipfel der Fantasy-Welt erkunden und dafür vom Spiel belohnt werden möchten. RPG-Fans, die minutenlang über die Lösung eines Rätsels grübeln können, ohne einen nervösen Ungeduldsanfall zu bekommen. Spieler, die sich mit Vorliebe in knackige Rundenkämpfe stürzen, in denen sie häufig nur mit der richtigen Taktik ans Ziel kommen. Einzig auf technischer Seite bietet Original Sin größere Angriffsflächen. Na, und ich habe da auch noch einen zweiten Meinungskasten geschrieben.
Ich hätte jetzt gerne noch mit dir das alles ausdiskutiert, aber ich habe ja eben schon angemerkt, dass ich so, also 1 und 2 nicht genau auseinanderhalten kann in meiner Erinnerung. Ich habe also ein paar Stunden auch mal reingesteckt und fand das auch durchaus interessant und beeindruckend, aber ja, es ist schon sehr dicht und sehr zeitaufwendig. Ja. Und deswegen bin ich da jetzt nicht unbedingt Experte. Aber ja, du hast vollkommen recht, der Opa von Baldur's Gate 3. Und du hast wahrscheinlich nicht ganz so viele Stunden wie der Carsten reingesteckt, aber doch genug.
Ja, aber ich konnte mich ganz gut erinnern, weil das haben sie schon lange auf Messen vorher gezeigt. Und da hatte ich so ein bisschen die Vermutung einfach, ja, das ist so ein bisschen hingecodet, dass es dann genau so und so. Und beim Test hat sich dann herausgestellt, dass man wirklich ganz viele Probleme mit alternativen Herangehensweisen lösen konnte. Und also teilweise Sachen, die, weißt du, die in der echten Welt logisch sind, aber die in Spielen so selten funktionieren, dass man sie gar nicht erst ausprobiert. Also irgendeinen fiesen Auftraggeber, statt alles zu erfüllen und dann klaut er doch deinen Questgegenstand, einfach gleich umzubringen, solche Geschichten. Und viel von dem hat echt geklappt in dem Spiel und das hat mich fasziniert, das habe ich auch geschrieben. Aber was mich umgekehrt sehr genervt hat, war so das ganze Audiovisuelle. Unpassende Musikstücke habe ich da zitiert in meinem Meinungskasten, aber auch, und das war lange Zeit das Problem von Larian, und selbst in Baldur's Gate 3 gibt es das noch teilweise, einen sehr eigenen Humor, der, wenn du nicht genau bei denselben Witzen wie die Entwickler auf den Schenkel klopfst und brachial lachen musst, eher dir auch teilweise ein bisschen einen Dämpfer geben kann. Ja.
War das jetzt schon der Meinungskasten oder war das so die vorbereitende Zusammenfassung?
Das war der Meinungskasten. Ich habe ihn paraphrasiert sozusagen.
Gut, da bin ich beruhigt. Ich dachte, du willst noch mal komplett vorlesen, aber.
Nein, ich wollte es aber den Test rückwärts vortragen in einem 10-Noten-System.
Mann, jetzt habe ich mich schon gefreut. Vielleicht darf ich ja den Jörg Langer zitieren, aber
das ist verboten.
Paraphrasiert.
Lass uns lieber gleich mal zum nächsten Spiel weitergehen.
Übrigens, hier mein kleiner Beitrag, weitgehend kompatibel. Also GameStar hatte da 87% gegeben für Original Sin. Wenn man das aufrunden wollte auf dem 10er-System, mit oder ohne Rechenschieber, ist das zu eurer 9.0 ja doch recht kompatibel.
Ja, ja. Ich denke ehrlich gesagt, dass ich eher die 8.5 gezückt hätte in unserem Notensystem. Seien wir mal froh, das kann mal Larian froh und dankbar sein, dass Carsten sich da reingestürzt hat.
Die Studiogeschicke wären vielleicht anders sonst verlaufen.
Ja, ansonsten in Sachen froh und dankbar sind ja Spielehersteller meistens überhaupt erst glücklich, wenn man eine 8 vorne stehen hat. Aber dann gibt es so Spiele, die können auch mit einer 7.5 sehr gut leben. weil eine 7.5 zum Beispiel für ein Sniper Elite 3 schon gar keine schlechte Wertung ist. Die Sniper Elite Reihe, die gibt es ja schon ewig mittlerweile, kommen auch immer neue Teile raus, die hat so ein bisschen den Charme des eben nicht Triple A's und dafür machen sie ein paar Sachen auch wirklich anders und teilweise besser, als das so die großen, in dem Fall Shooter-Serien tun. Und bei dem Sniper Elite ist halt der namensgebende Sniper der Protagonist, aber es gibt auch durchaus andere Waffen und es gibt sogar Nahkämpfe ab und zu.
Schleichen und so, also ich kenne nur 5. Ich weiß nicht, ob das bei 3 auch schon alles drin war, aber das hat mich ja angenehm überrascht, dass das relativ abwechslungsreich ist.
Ja, und dass du da wirklich mal den Effekt hast, wenn du blöd vorpreschst, dann wird das fast immer bestraft und du musst wirklich gucken, wie patrouillieren die Wachen. Und es ist auch keins dieser Spiele, soweit ich hab das ein paar Stunden insgesamt gespielt, die gesamte Serie, aber ich vertraue da den Testern. Es ist halt eins dieser Spiele, wo nicht, wenn du einen Gegner aufschreckst, der kurz Hilfe ruft oder auf dich schießt und eine Minute später hat er dich schon wieder vergessen und setzt seine Patrouille fort. Was ich weniger mag, das haben sie mittlerweile noch stark erweitert in den jüngeren Serienteilen, wenn du dann à la Mortal Kombat haarklein gezeigt bekommst, wie die Patrone durch den Brustkorb schlägt oder im Gehirn einschlägt.
Welches Organ habe ich gerade perforiert? Ja, finde ich auch irgendwie überflüssig, aber mein Gott, ja.
Ja, das müsste ich nicht haben.
Auf jeden Fall. Sniper Elite 3, wir wissen nicht, wie viele Organe da schon simuliert worden sind. Der Christoph Wendt schrieb in seinem Test, dass ich an einigen Stellen vom Leveldesign gezwungen werde, in den Nahkampf überzugehen, gefällt mir. Allerdings zeigen sich hier auch die größten Schwächen von Sniper Elite 3. Für das direkte Duell gegen meine Feinde bin ich zu verwundbar. Das Schleichen birgt hingegen die Gefahr, in einer spielerischen Sackgasse zu landen, aufgrund der effektiv patrouillierenden KI. Da hilft fast nur das regelmäßige Anlegen von Safe Games. Wer mit diesen Schwächen leben kann, bekommt einen erfrischenden taktischen Shooter, in dem es mal nicht darum geht, in langweiligen Korridoren alles über den Haufen zu schießen.
Ja, und dann noch ein interessantes Spiel. Es gab ja mal diese Phase, wo die Telltale-Spiele, diese entscheide dich in Sekundenbruchteilen, sonst beißt dir der Zombie die Hand ab, Spiele, sehr in waren und auch sehr faszinierend wirken, bis man dann irgendwann gemerkt hat bei The Walking Dead Episode 3 oder wie weit sie gekommen sind, oder 4 oder 5, also nicht die Serie, die ist ja mittlerweile, die läuft immer noch, Heinrich, The Walking Dead läuft immer noch.
Die ganzen Spin-Offs.
Ja, und hat 6 Spin-Offs, 6! Und in einem rennt jetzt der Daryl durch Frankreich, wenn ich es richtig kapiere, das ist wirklich beunruhigend. Der kommt uns näher. Anyway. und dann hat man halt irgendwann gemerkt, diese Entscheidungen und diese moralischen Dilemmata, vor die man da gesetzt wurde, das war halt doch auch oft nur sehr vorgetäuscht. Aber als die vielleicht beste Serie insgesamt und fast so gut wie die ersten beiden spielerischen Episodenstaffeln von The Walking Dead gilt, The Wolf Among Us. Das haben wir getestet damals, hat vom Benjamin Braun eine hohe Wertung bekommen, nämlich 8.5. Und kann ich ja vielleicht mal kurz vorlesen, was er dazu gesagt hat. Also da ging es um so, ja, nichts ganz Superhelden, aber so eher so X-Men-artige Charaktere oder Sagengestalten, die halt mit normalen Menschen interagieren müssen, denen man misstraut, die sich gegenseitig intrigant verhalten und so weiter. Genau, und was schrieb denn der Benjamin Braun zu The Wolf Among Us? Mich hat die erste Staffel von The Walking Dead oft begeistert. The Wolf Among Us setzt aber sogar noch einen drauf. Das liegt vor allem daran, dass Telltale Games es schafft, mich an den nicht unbedingt liebenswerten Big B noch näher heranzubringen. Es fühlt sich für mich wirklich so an, als wenn ich um die Anerkennung der anderen und insbesondere um die Gunst von Snow White kämpfe, also Schneewittchen. Ich hadere bei den Entscheidungen nicht so sehr damit, die Geschichte von Bigby mit meiner Wahl womöglich in eine falsche Richtung zu lenken, sondern schreibe gefühlt meine eigene.
Also wenn ich nochmal ein Telltale-Adventure nachholen sollte, müsste es The Wolf Among Us sein. Ich glaube, der Roland Austin ist auch ein großer Fan davon.
Ja, der hat das auch schon gelobt.
Viel gute Presse. Und das ist ja so eine Comic-Adaption auch. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Aber hey, der Nachfolger, der kommt ja jetzt doch noch irgendwann wieder, nicht? Da wurde ja angekündigt und dann vielleicht auch nicht. Und jetzt heißt es doch noch 2024.
Ja, dann weiß ich schon, wer das bei uns testen darf, nämlich der Benjamin.
Ja, weil, also mit Telltale, da ging es ja auch mal drunter und drüber, aber The Wolf Among Us 2 soll doch kommen, so nach 10 Jahren. Keine Eile.
Bevor wir jetzt zum letzten Spiel in diesem Jahrzehnt kommen, eine kurze Anmerkung aus dem Off sozusagen. Ihr habt wahrscheinlich mittlerweile alle mitbekommen, dass der Rüdiger Steidle verstorben ist, ein langjähriger, unter anderem Gamers Global Autor, hat auch bei GameStar viel gemacht, früher festangestellt, später dann auch als Autor, glaube ich, nochmal, war auch mal im Spieleveteranen-Podcast. Dass wir das jetzt nicht weiter thematisiert haben, liegt einfach daran, das haben wir schon letzte Woche gemacht. Also das war halt eine Patreon-Only-Folge. Das wollte ich nur voranschicken, denn Rüdiger Steidle hat den folgenden Test gemacht und wird auch jetzt gleich zitiert, nämlich den zu Planetary Annihilation.
Und das klingt nach Total Annihilation und
ja, genau.
Ist aber so nicht so richtig verwandt und verschwiegert. Das war also jetzt nicht die alte Truppe, der Taylor war das damals, da hatte damit nichts mehr zu tun.
Du meinst den Chris Taylor, genau. Nee, das war was Neues. Ob da jetzt irgendwo einer mitgemacht hat, der auch bei Total Annihilation dabei gewesen ist, weiß ich nicht. Aber das Spiel wollte tatsächlich dieses Prinzip, dass man auf einem Planeten kämpft und mit wahnsinnigen Massen von Einheiten einfach modernisieren und auf den nächsten Level heben. Ja, Taylor hat ja 2 Spiele gemacht dieser Art. Erst das Total Annihilation, noch zu, ja, so End-90er-Zeiten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das war noch Cave Dog, das war ja Ron Gilberts Firma damals.
Ja, genau.
Der hat das ausgemacht. Ja, und das war damals der große Aufreger, weil, also überall Echtzeitstrategie, aber das waren somit die ersten, die richtige
3D-Einheiten
hatten. Jawohl, genau.
Kampfeinheiten. Und dann hat das Prinzip ja nochmal der Taylor in seiner eigenen Firma Gas-Powered Games nochmal neu aufgelegt und erweitert mit Supreme Commander. Das weiß noch, wie er mir das auf irgendeinem Gamescom im Jahr, es muss so 2004 gewesen sein, vorgeführt hat, oder 5. Und das Planetary Annihilation führt quasi das Supreme Commander fort, wenn man es ganz genau wissen möchte.
Und das war so ein Kickstarter-Spiel, ne? Das
ja,
habe ich auch noch im Kopf.
Ja, und die Idee war halt wirklich für solche Menschen, die das mögen, so möglichst tausende von Einheiten steuern. Man konnte wirklich auf die Weltkugel, also ganz wegzoomen, dass man nur noch den Globus gesehen hat mit all den Kampfverbänden, die sich da live drauf bewegt haben, halt nur noch als kleine Farbkleckse. Und der Rüdiger hat dem Ganzen eine nicht so tolle Wertung gegeben, nämlich nur eine 6-0. Und er schrieb: Ich werde Planetary Annihilation nach Abschluss des Artikels privat erstmal nicht weiterspielen. Das liegt daran, dass es nichts dafür tut, mich irgendwie mit einer Story oder spannenden Missionen zu motivieren. Sämtliche Solo-Schlachten sind bloße Skirmish-Partien mit einem grenzdebilen Gegner, der aufgrund seiner zahlreichen Vorteile trotzdem fast unbesiegbar wird. Das heißt nun aber nicht, dass ich auf einer objektiveren Ebene nicht nachvollziehen kann, was so viele an dem Spiel fasziniert. Die gigantischen Massenschlachten, der temporeiche Spielablauf, die für das frühe Stadium, weil es war ein Early Access Test, schon erstaunlich ausgewogene Truppenbalance, das paritätische Leveldesign oder die stylische Grafik.
Wir schreiten nun weiter in das nächste Jahrzehnt. Wir befinden uns im Jahr 2004. Da erschien die GameStar 8 im tiefsten Sommerloch. Chefredakteur Jörg Langer hat sich sicher gefragt, was machen wir denn nur mit dem Titelmotiv in diesem Monat? Und zum Glück gibt es ein Kontrastprogramm. Denn wir hatten in der letzten Zeitreise festgestellt, dass dieser, was war es, Panzer irgendwas?
Ja, der Panzerkommandeur.
Der mit dem grimmigen Blick also vielleicht eher dazu beigetragen hat, dass Leute schreiend den Kiosk gleich wieder verlassen haben, bevor sie das Heft kaufen konnten. Und da hast du wahrscheinlich dann gesagt, pass auf, diesen Monat brauchen wir was Gemütliches, was Kuscheliges, was so ein bisschen warmherziger ist, oder?
Und da kam hinterm Busch hervorgesprungen Siedler 5. Und man konnte einen bärtigen Bergarbeiter zeigen, aber auch einen, ja, trotz aller Grimmigkeit auch irgendwie liebenswerten, schwer gepanzerten Ritter hinter ihm.
Aber der ist im Hintergrund. Und also, wer mich ja primär anguckt, ist dieser sehr gemütlich aussehende Handwerker oder da könnte ein Bade sein. Oder der sieht aus wie ein Bierbrauer, sage ich jetzt einfach mal so.
Nein, aber Bierbrauer haben doch keine Spitzhacke. Heinrich,
ach, das ist ein Spitzhack.
Minenarbeiter.
Ja, ich dachte, der ist vielleicht gerade dabei, den Garten zu rächen oder so. Ja, die Spitzhacke ist vielleicht ein Indikator. Okay, das ist kein Bierbrauer. Obwohl zum Hopfenabbau braucht man doch auch irgendein Instrument.
Wenn man sehr gezielt zuschlagen kann, kann man vielleicht einzelne Hopfenknäuel von der Pflanze schlagen. Ja, das mag sein.
Deswegen bin ich nie der große Siedlerexperte geworden. Okay, aber das war nur in Anführungszeichen eine Preview.
Genau, und Titelzeile zu Siedler 5. Bluebyte hat den Aufbau-Klassiker rundum erneuert. Edel 3D statt Pixel-Look, Echtzeit-Taktik statt Wuselchaos.
Okay, also es war ja nur eine Preview, aber ist Siedler nicht auch so eine Serie, wo man jetzt doch Schwierigkeiten hat, so Teil 5 von Teil 3 und Teil 7 noch zu unterscheiden in den Erinnerungen?
Ja, ja. Ist immer eine Frage, wie lange du dich mit dem Spiel beschäftigt hast. Bei den Ultimas kann ich dir bis heute noch ziemlich genau sagen, oder auch bei Strategic Command und 1, 2 und bei Assassin's Creed noch eine ganze Weile lang, wann welches Feature dazu gekommen ist. Bei Siedler 5 würde ich ungern mein Leben dran koppeln müssen. Sonst kommt der Gärtner mit der Spitzhacke. Ja, lustig fand ich übrigens noch im Editorial, dass es ja auch vor 20 Jahren eine EM gab. Und da ging es darum, ob die deutsche Mannschaft gegen Tschechien ins EM-Viertelfinale kommt. Da waren die Erwartungen wahrscheinlich höher als jetzt gegen Spanien.
Die gute alte Zeit, als nicht jeder dahergelaufene Gruppendritte sich noch qualifiziert hat und die K.U.-Runde verunreinigte.
Ja, vor allem ist es ja total unfair, wenn da die Gruppen miteinander verglichen werden. Also, naja, okay. Und noch eine interessante Info aus dem Editorial. Es eröffnet das US-Büro in San Francisco, das neue. Und zwar in Person von Roland Austinat, der da offensichtlich uns von da an fest verstärkt hat als Freier.
Das klingt ja so, als hättet ihr da mindestens einen halben Bürotower downtown angemietet.
Ja, also angemietet hat es natürlich in Wahrheit der gute Roland selbst, nämlich sein Apartment, das er bis heute hat, meines Wissens. Aber er war halt, du warst ja auch mal eine Zeit lang für uns als Korrespondent tätig. Es ging halt über gewisse Artikelzusagen pro Heft.
Jetzt erinnerst du mich daran, genau, das muss dann die Zeit gewesen sein, wo ich nämlich angefangen habe, für Computec den Kram zu machen.
Ja, ja, da bist du nämlich uns Abtrünne geworden und dann bist du von Roland Austinat quasi ersetzt worden.
Wir haben uns da nie richtig ausgesprochen, Jörg. Ich hatte da das Gefühl, dass über einen längeren Zeitraum hinweg da immer weniger Aufträge kamen von der GameStar. Als war da gerade irgendwelche Sparmaßnahmen und die armen Autoren, da hat man am ehesten da noch, ne?
Du, ich habe echt keine Erinnerung mehr.
Okay, okay. Also es war nicht, ich will nicht sagen, es war aus der Not, aber das war schon, ich hatte schon das Gefühl, es war deutlich dünner geworden. Und gut, Computec hatte natürlich auch da eine Menge Hefte. Das war
ja
natürlich
ja
ein Vorteil. Da
ja,
konnte
und
man
Computec, nicht zu vergessen, hatten ja damals auch diese ganzen Börsengangsgeschichten und haben so auf große, dicke Hose gemacht und so.
Die konnten sich den Lehnhardt noch leisten und die arme GameStar.
Ja, ja. Was ich aber auch sagen muss, das ist mir wirklich erst Jahre später klar geworden, dass ich muss es einfach so schonungslos sagen. Mir war als Chefredakteur, ich war ja noch relativ jung damals, mir war nicht wirklich auf einer empathischen Ebene bewusst, was es heißt, wenn man da so von Aufträgen abhängig ist. Das ist, also wirklich, also es war kein böser Wille oder so, das habe ich einfach nicht kapiert. Mir ging es da immer nur um meine, um mein Redaktionsbudget und wie kann ich was erreichen und so.
Ich bin ja auch schuld, weil ich habe es ja auch nicht geschafft, mal ganz offen drüber zu reden. Also da ist man ja auch dann irgendwie, ne, unter Stolz und Eitelkeit und,
ja,
und
ja.
Ich weiß auch nicht, dass man einfach mal sagt, du, wir müssen mal reden, das gibt die und die Probleme und gibst da irgendwas? Und ich glaube, dass wir da beide vielleicht, okay, der Partnerschaftsberater, der wird dann für die nächste Zeitreise gebucht.
Nee, also,
da
ja, wir also
vertiefen.
Ja, wobei du da doch in einer schwächeren Position einfach bist als Freier, als der ferne Verlag und so weiter. Also, ich kann nur sagen, mir sind diese Mechanismen, die ich natürlich ja schon verstehe, rein rational, so richtig klar geworden, erst als ich die Seiten dann quasi gewechselt hatte, nach GameStar als Freier jahrelang gearbeitet habe. Und dann, weißt du, dann machst du Exposés für Kunden, die dich dann hängen lassen und nie bei dir ordern und hast da Zeit reingesteckt in diese ganze Scheiße. Das hatte ich einfach noch nicht erfahren am eigenen Leib.
Das und harte Brot des Freiberuflers. Aber
ja.
Weil, klar, du bist ja damals direkt so behütetes Elternhaus und ein bisschen Studium. Und dann bist du ja gleich in den Schoß der PC-Player-Redaktion gefallen, wo man sich ja liebevoll
und in einen tarifbezahlten Job
um die junge Redakteure gekümmert hat. Da wurde er ja so toll betreut von der damaligen Chefredaktion.
Ja, also das war also traumhaft. Ich schwärme heute noch davon, wie ich mit Samthandschuhen angefasst wurde, auf die Einhaltung der Arbeitszeiten geachtet wurde.
Genau, also Work-Life-Balance war uns ja damals schon wichtig. Okay, PC Player kommt gleich. Jetzt, pass auf, zurück zum Thema. Jetzt bin ich hier ganz abgelenkt worden. Spiele wurden getestet, oder? Vor 20 Jahren.
Und wo wir es gerade bei Honorarautoren hatten, man könnte sie ja auch besoldete Schreiber nennen, sind wir beim Spiel Söldner. Der Patrick Hartmann hat das getestet, war nicht ganz so begeistert von diesem Actionspiel und gab ihm am Ende 64%. Und das hat er so begründet. Söldner hätte das Zeug, eine echte Konkurrenz für Battlefield zu werden. Denn trotz langer Laufwege, öder Grafik und rudimentärer Fahrphysik blitzt hin und wieder Spielspaß durch. Doch wenn ich mich über den tollen Commander-Modus freue und fast im gleichen Moment auf den Desktop zurückstürze, stoße ich wilde Verwünschungen aus. Noch schlimmer finde ich allerdings, wenn mich Kameraden wegen eines dummen Bugs auf öffentlichen Servern als Teamkiller ächten.
Was haben sich denn da für menschliche Dramen abgespielt? Also,
ja.
Der Test ist wohl unterhaltsamer als das Spiel. Hier, in einem einzigen Satz, der Nebentester, der Florian Stangl, sagt alles, was man wissen muss über Söldner. Das Spiel macht Spawnpunkt-Camper zu Superhelden, nervt durch miesen Netzwerkcode und lässt nicht fremden Legionäre mangels Waffenerklärungen im Stich. Okay, habe ich wohl nicht viel versäumt.
Dann gibt's ein ganz ähnlich klingendes Spiel, aber ganz anderes Genre und mit mehr Liebe bedacht in dieser Ausgabe. Soldiers. Und ganz ehrlich, Heinrich, so
Söldners, Soldiers, Söder, was jetzt noch?
Söldner hatte ich bis zur Vorbereitung auf diese Podcast-Aufnahme komplett aus meinem Gedächtnis verdrängt. Und genauso Soldiers. Das habe ich getestet? Nein, unmöglich. Aber es scheint doch so gewesen zu sein oder mitgetestet. Das war nämlich ein Commandos-Klon. Also so Echtzeit-Taktik. Mit einer kleinen Änderung bei Commandos hat man ja in der Echtzeit-Strategie-Manier gesteuert, also ausgewählt geklickt oder ausgewählt auf ein Icon geklickt und Ziel angeklickt. Und hier hat man die kleinen Männchen direkt gesteuert, aber auch also mehrere, nicht immer nur einen. Und das schrieb ich dann auch im Prinzip in meinem Meinungskasten. Manche werden es lieben, andere hassen. Soldiers geht den Weg weiter, den Commandos 3 eingeschlagen hat. Hin zu mehr Action, weg vom minutenlangen Patrouillenweg-Auskundschaften. Dabei ist Soldiers mit seiner Direktsteuerung konsequenter. Ja, und was man halt auch machen durfte, und das hat dann zum Beispiel noch der Michael Graf in seinem Meinungskasten gelobt, dass es halt einfach Spaß mache, auch mal mit einem Panzer umherzufahren und durch Häuser zu walzen und eben auch wieder direkt gesteuert feindliche Panzer abzuschießen. Und das Ganze hat erstaunliche 84% bekommen. Und heute erinnern wir uns nicht mehr daran. Das ist schon tragisch.
Ja, ansonsten im doch recht dünnen Testteil, so ein Name, über den ich jetzt nochmal gestolpert bin, ist Lineage 2. Oder gab es auch ein zweites? Also ich habe nur noch im Kopf, der Lineage-Hype, das war ja das Nummer-1-Spiel in Südkorea. Hier hat es irgendwie nicht so richtig gezündet, hat auch eine sehr futzelige Grafik, so ein Action-Rollenspiel. Lineage 2 von den Screenshots hier 3D und so, aber das habe ich dann auch gar nicht mehr ausprobiert und ich glaube, das ist auch schnell wieder untergegangen. Dazu beigetragen hat vielleicht die GameStar-Wertung, gerade mal 67% gab es von der Petra Schmitz, die also zum Beispiel sagt, mit Lineage 2 verbindet mich eine Hassliebe. Ich habe mich sofort in die Optik verliebt, zum Haare raufen ist jedoch das mühselige Leveln. Ja, die Asia-Grinder hat man vor 20 Jahren gerne abfällig gemurrt.
Ja, dann habe ich hier einen Titel, den wollte ich eigentlich schon fast wegstreichen, aber dann hat das der Hagen Geritz hier im Büro bemerkt und mir auf die Finger geklopft sozusagen.
Ach so, du hast gedacht, das ist nicht wichtig genug, das Spiel, und das war sein Liebling sozusagen.
Nee, 81% Spiel, das ich noch nie gehört habe, weg damit. Und dann hat der Hagen gesagt, nein, das geht nicht. Und zwar geht es um Obscur, und das war ein Survival-Horror-Spiel, das als einer der wenigen Genrevertreter Koop geboten hat und auch noch ein, zwei andere Besonderheiten. Also erstens, wenn es geht da um so eine Gruppe von Schülern und man muss da halt möglichst lange überleben, im Prinzip das typische Prinzip von Horrorfilmen. Und hier war es halt so, ähnlich wie bei Heavy Rain, wo dann ganze Szenen rausgeschnitten wurden, wenn einer der Charaktere draufgegangen ist. Wenn einer der Schüler starb, dann blieb er auch tot und man ist halt zu einem der anderen gewechselt und hat als der weitergespielt. Und die letzte Besonderheit war, dass in der deutschen Version neben Sum 41 auch die Sportfreunde Stiller zu hören waren im Soundtrack. Ganz bekannte Horrorfilmvertoner, die Sportfreunde Stiller.
Ja, wenn das mal nicht die Soundwertung enorm aufgemotzt hat, dann weiß ich auch nicht.
Ja, und bei GameStar hat es dem Georg Faltin gefallen. Der hat 81% gegeben und schrieb, so mag ich das. Logische Rätsel, faire Kämpfe und sympathische Charaktere als Bestandteile eines Action-Adventures. Obscur erzählt eine filmreife Geschichte und baut dabei vorbildlich Spannung auf. Angesichts dieser Vorzüge verzeihe ich, dass es keine freie Speicherfunktion gibt, die Steuerung ab und zu hakelt und die festen Kameraperspektiven nicht immer die ideale Übersicht bieten.
Ja, dann wollen wir doch mal nachsehen, welche mehr oder weniger obskuren Spiele vor 30 Jahren in PC Player 894 vorgestellt worden sind. Auch hier gilt die Sommerloch-Warnung. Das heißt, der Testteil war nicht ganz so üppig bestückt mit hochkarätigen Titeln. Aber wenn ich mir hier den Titel ansehe, muss ich schon mal feststellen, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Denn das war das erste Mal, dass PC Player quasi einen Messebericht als Haupttitelthema genommen hat, so mit einer schönen Nachtaufnahme. Das war sicher ein Agenturfoto von Chicago, denn da fand die Sommer CES statt, die Consumer Electronics Show. Das war kurz vor der E3 noch so die wichtigste US-Spielemesse. Ja, und direkt darunter so ein paar ausgewählte Screenshots von einigen Messe-Highlights. Also fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht improvisiert, oder?
Nee, das war also zumindest interessant, sag ich mal. Also.
Du hast dich da nicht gewundert, wo der SimCity-Test ist, hier mit diesem schönen Städtefoto.
Ich war ja selbst auch auf der einen oder anderen CES. Das war ja eine riesen Messe und auch in Sachen Computerspielen lange Zeit sehr interessant.
Also ich habe an diese Messe noch sehr gute Erinnerungen, weil das müsste nämlich mein erster Besuch der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen sein. Weil, also es war vorher immer so Boris, unser US-Experte, und ich war häufig in London. Das hat mir auch dann irgendwie gereicht. Und hier war es auch ganz dramatisch, weil wir haben wirklich, also gerade so, dass wir überhaupt noch ins Heft bekommen. Und es muss sehr knapp gewesen sein, weil ich im Editorial auch noch El Kneido, also den Oliver Kneidel und sein Team von Journalsatz sogar erwähne, die also da wohl auch noch an, keine Ahnung, Wochenenden vielleicht mitgearbeitet haben, um das noch zu layouten und in die Druckerei zu kriegen. Und ich weiß auch noch, wir auf dem Rückflug hatten wir uns dein Laptop geteilt, das hatten wir sogar schon zwei. Also es war damals noch relativ modern und verwegen, mit so einem portablen Computer im Flugzeug zu sitzen. Und da haben wir wirklich also beim Rückflug getippt, weil das so knapp war. Und ich weiß nicht, ob wir dann abwechselnd auch mal ein Nickerchen gemacht haben. Das ist so Wache geschoben. Und ich weiß auch noch, wie sehr ich doch überrascht war, als kurz nach der Ankunft in Chicago da der Taxifahrer mit uns kommuniziert hat. Und das war nicht ganz das Schulenglisch, das ich gewohnt war. Dialekte in der Ferne. Ganz, ganz spannend und auch eine interessante Messe, auch wenn ein paar Firmen gefehlt haben, Electronic Arts und so, es war nicht ganz perfekt. Aber wenn man sich den Messebericht anschaut und was wir auch gemacht haben, Gott sei Dank, also es ist wieder der übliche Wulst aus so nach Firmennamen alphabetisch sortierten Mikroinformationen. Aber der Fortschritt ist der, dass wir so die Messe-Highlights doch jetzt auffällig als Kästen hervorgehoben haben, wo es ein paar Screenshots und ein bisschen auch mal einen längeren Text gibt. Wenn man sich das mal anguckt, da waren jede Menge interessante Sachen dabei. Haben wir auch einen richtigen Riecher gehabt. Also, naja, Battlebugs von Dynamics war jetzt dann nicht ganz so berühmt, aber es war auch nicht schlecht. Aber Descent ist hier hervorgehoben, Flight Unlimited. Dark Forces wurde auf der CES gezeigt von LucasArts. Und Colonization natürlich, da haben wir es wieder, von MicroProse. King's Quest 7, also das war, sage ich mal, ein Fortschritt, was so die Messeberichtsstruktur betrifft.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube auch bei der GameStar habe ich die Struktur dann noch jahrelang weitergeführt, bis wir irgendwann dann, weil auch die Spiele explodiert sind in ihrer Vielzahl und auch durchaus Qualität in der überwiegenden, dann sind wir dann doch zu einzelnen Titeln und diesen Hitlisten, die wir ja auch ab und zu mal zitieren.
Ja, es macht ja auch mehr Sinn. Ja,
übergegangen, ja. Der Markt war halt noch kleiner und überschaubarer, klar. Und dann hatte man so den Ansatz, man stellt jedes Turnschuhmodell jeder Farbe einfach vor, genau.
Dann, was mir noch auffällt, bevor wir uns dem Testteil widmen, die dritte CD Player ist anscheinend erschienen, weil wir da auf einer Doppelseite darauf hinweisen, mit den CD-Inhalten. Was ist denn das für ein Screenshot? Ist das ein Jörg Langer, etwas unscharf, vor einem Ultima 8-Screenshot?
Ja, da habe ich ein Video gemacht zu meinem damals noch heißgeliebten Ultima 8.
Genau, ja, solche Sachen, natürlich Multimedia-Leserbriefe wieder. Und es waren ja nur noch wenige Monate und dann hatten wir ja auch monatlich die CD-ROM-Version. War die dritte sogar die letzte CD-Player? Oder gab's,
Ich glaube, es gab nur diese drei.
Es gab nur diese drei. Ach, herrje. Und ein ganz witziges Schwerpunktthema, das vor 30 Jahren uns anscheinend sehr bewegt hat, die digitale Verführung. Das ist ein Special über Werbespiele. Und die waren damals doch sehr, sehr angesagt. Und da sind einige bemerkenswert obskure, skurrile Sachen erwähnt, die, glaube ich, nicht mehr bei jedem auf dem Radar sind, weil das natürlich auch, ja, das sind ja Sachen, die man jetzt, sage ich mal, nicht wie normale, richtige Spiele behandelt. Du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Ja, die SPD mit Abenteuer Europa als Parteiwerbespiel, Wahnsinn, oder? Gab ein Beefy-Werbespiel.
Ja, genau. Also es gab auch Titel wie Gesetzgebung, wo man also versucht, so die Demokratie so ein bisschen zu erklären. Ist aber nicht sehr gut bewertet worden. Wir haben das auch ganz lustig gemacht. Also es gibt den Penetranzfaktor, was die Werbebotschaft angeht. Und dann gibt es aber auch noch Unterhaltungswert. Und da war die Gesetzgebung ausreichend.
Ja, sehr erstaunlich. Ich hätte es ja anders erwartet.
Ja, und dann auch so Samson, Toni Tiger und Friends, vielleicht etwas bekanntere Sachen. Der Spiegelplaner, da ging es also wirklich um das Nachrichtenmagazin. Faszinierend. Und weil du das eben so mal im Nebensatz so weggebürstet hast, das dürfte wirklich das erste Computerspiel offizielle von einer politischen Partei gewesen sein. Abenteuer Europa. Wer hat es durchgespielt damals?
Ich nicht.
Das ist also die SPD, die ist ja für jede Hilfe dankbar. Kann man sich vielleicht auf sowas zurückbesinnen? Koalitionsmanager. Hier, gleich aufschreiben. Toll. Kombinieren 30 Jahre alte Ideen und schon haben wir was ganz Neues. Eieiei, da freue ich mich auf das Dialogmenü bei den Haushaltsverhandlungen.
Es wird nicht mehr im Hinterzimmer geschachert, es wird im Werbespiel ausgefochten, die nächste Haushaltsvereinbarung. Ja, aber dann kommen wir langsam zu den richtigen Tests, nicht zu diesen komischen Spielen, sondern zu den echten. Und da muss ich wirklich schmunzeln beim Blättern, denn es wird hier Pizza Connection getestet. Dazu muss man wissen, dass wir gerade bei der Retro Gamer jetzt im Moment gerade für Neuabonnenten Pizza Connection 1 und 2 als Vollversion anbieten. Und vor diesem Hintergrund wäre es mir lieber, wir hätten ihm damals, also dem ersten Teil, eine höhere Wertung gegeben.
Ich habe ja sehr das Gefühl, als hätte da der Mittester Langer den wesentlich freundlicher klingenden Kollegen Stangl bei der Wertung gedrückt. Oder warum waren es nur 65% für diesen Klassiker?
Ja, das mag durchaus sein. Wobei, ich habe die Dinger dem Hagen gegeben, also die beiden ersten und auch das dritte, da wollte er auch nochmal reinspielen zum Vergleich. Und ihm hat tatsächlich das zweite am besten gefallen. Und das ist ja auch dabei. Aber Pizza Connection 1 hat bekommen 65%. Und vielleicht kannst du den Florian vorlesen und ich mache dann den Downer.
Genau. Also, Florian schrieb, Pizza Connection ist trotz der lockeren Aufmachung ein knallhartes Strategiespiel. Durch die gestraffte Echtzeit bleibt nicht viel Zeit zu überlegen. Ruhepausen gibt es nicht. Das originelle Pizza Cut-System macht wirklich Spaß. Hier ein paar Tomaten, dort ein paar Scampi. Die Pizza Floriana ist schnell kreiert. Das weiß ich noch, das war das große Feature, dass du halt selbst deine Pizza mit mehr oder weniger sinnvollen Zutaten kreieren konntest.
Genau, ja.
Und hast du jetzt das bereut und hast du es jetzt nochmal gespielt?
Du, ich habe dem Hagen über die Schulter geschaut und ich muss sagen, mir gefällt mittlerweile die Optik von Pizza Connection 1 besser, weil es halt noch diesen Pixel-Look hat, sehr viel stärker. Und Pizza Connection 2 hat halt so einen isometrischen, eher schnieken, aber natürlich auch total veralteten Look. Mir gefällt tatsächlich, wie die Pizzen aussehen, noch immer besser beim ersten Teil. Der zweite hat halt so, naja, nennen wir es mal ganz vorsichtig, fotorealistische Anwandlungen, wenn du da dann halt so Konzernbüchsen drauflegst oder Schlangen. Und das finde ich nicht so schön wie die alte Pixelgrafik.
Stimmt, ja.
Was hat mich denn damals genervt? Ich bezeichne es auch als ein beinhartes Wirtschaftsspiel. Auch im späteren Spielverlauf geht alles ziemlich komplex zu. Viele Details sind umständlich gelöst, das Scrollen durch die Stellengesuche geht recht zäh vor sich. Pizza Connection wird sicher seine Freunde finden, zumal es im Gegensatz zu den meisten Wirtschaftssimulationen echte Interaktion mit dem Gegner bietet. Mein Fall ist es nicht! Das habe ich jetzt versucht sprachlich auszudrücken, weil es schien mir wichtig gewesen zu sein, ein Ausrufezeichen noch hinter das Nicht zu setzen.
Also ich habe es auch mal gespielt, weil ich mich doch an solche Details erinnere und ich fand das eigentlich gar nicht schlecht für eine deutsche Wirtschaftssimulation. Ist jetzt nicht mein Lieblingsgenre.
Nee, das war eher zu hart bewertet, auch so im Nachhinein, weil das hat ja wirklich seine Fans und auch das Zweier war, das war spielerisch einfach besser und vielfältiger. Und das Dreier hat dann halt Flak bekommen, weil es auch am Anfang sehr verbuggt war, wenn ich mich entsinne. Aber ist, glaube ich, mittlerweile auch ein ordentliches Spiel. Also, ja, da hätte man wahrscheinlich vielleicht so die ganz knappe 70 geben können oder so im Nachhinein betrachtet.
Oder Wertungstausch mit dem nächsten Jörg Langer Test, oder wäre das ein bisschen zu radikal?
Ja, DSA Sternenschweif.
75% sollte man gleich dazu sagen.
Ja, da weiß ich auch nicht, warum ich da doch noch so viel gegeben habe, weil ich war ein Aventurien-Fan, Aventurien ohne D, Aventurien-Fan, also DSA, das schwarze Auge-Fan, im Brettspiel-Kosmos, als ich damals dann zur PC-Player gekommen bin. Und ich kann mich da auch noch gut daran erinnern, wie ich im Zuge von Sternschweif einen meiner ersten Promi-Entwickler treffen durfte, nämlich den Guido Henkel, der da extra gekommen war, irgendwie nach München damals mit seinem Auto. Was ich aber trotzdem nicht verstehe, ist, mich hat eins immer gestört, und irgendwo habe ich es ja auch geschrieben, aber dass man halt wirklich durch die Städte läuft in 3D, aber man sieht da niemanden. Das hat mich echt mit jedem Teil mehr gestört. Und das konnte mir der Guido Henkel auch nie so richtig erklären. Und am Ende musste halt sagen, ja Gott, das kriegen wir halt auch von der Engine her so einfach nicht hin. Und das fand ich immer sehr enttäuschend. Sonst hat es natürlich viele Stärken gehabt, bis hin zum Rundentaktik-System oder der spielerisch auch sehr wertvolle Weltkartenmodus. Und ich möchte jetzt nochmal auf den Rüdiger Steidlitz zurückkommen. Es ist so ein Jammer. Der hatte jetzt im aktuellen Retro-Gamer-Heft hat er ausgerechnet die DSA-Serie vorgestellt, also DSA-Umsetzungen auf Computer. Da war natürlich auch Sternenschweif erwähnt, fällt mir jetzt gerade ein. Naja, nennen wir mal die wichtigsten Punkte aus meinem Meinungskasten damals. Wie bin ich zu 75% gekommen? Obwohl Sternenschweif durch den Anfängermodus um einiges spielbarer ist als der Vorgänger, hält es immer noch diverse Tücken parat. Die Kämpfe sind zu langwierig, der Blitzkampf ist nur gegen klar unterlegene Gegner zu empfehlen. Städte und Dungeons sehen zwar toll aus, nur kann man idiotischerweise keinerlei Bewohner oder Monster darin entdecken. Dadurch knallt man vollkommen unverhofft in eine gegnerische Party, was alles andere als fair ist. Sternschweif hat aber auch viele Stärken. Der Reisemodus ist gut gelöst und wartet mit rund 300 Zufallsbegegnungen auf. Es gibt massig Objekte und Zaubersprüche und die dichte Story sorgt für Atmosphäre. Wobei ich ein bisschen den Eindruck hatte, ja klar, kann durchaus sein, ich hatte damals noch nicht viele JRPGs gespielt, wenn überhaupt eines, weil dieses in Gegner reinknallen, das ist ja, ob es jetzt auf einer 2D-Landkarte passiert oder in einer 3D-Stadt, ist ja im Prinzip dasselbe konzeptionell.
Also wie viele Punkte würdest du umverteilen von Sternschweif auf Pizza Connection? 30 Jahre
gute
klüger?
Gute Frage. Sagen wir mal 5, dann hätten beide 70, damit könnte ich
Ach,
leben.
Ach, wie langweilig. So salomonisch. Ich habe ja noch ein 65% Wertungsspiel, wo ich aber jetzt nicht weiß, wie viel Punkte Abzug wegen technischer Probleme dabei waren. Denn vor 30 Jahren gab es keine EM, es gab eine WM und von US Gold gab es das Fußballspiel World Cup USA 94. Oh, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, als wir in Chicago waren für die CES, das war während der Fußball-WM und wir hatten zumindest ein paar griechische Fans im selben Hotel, weil die morgen schon beim Frühstücksbuffet mit entsprechender Kluft unterwegs waren. Und es war ja Spielort Chicago. Aber wir hatten leider nicht die Gelegenheit, selber ins Stadion zu gehen. Wir waren mit unseren Spielen beschäftigt. Ganz lustig, ich schreibe jedenfalls mal Meinungskasten. Würden Sie dem technischen Know-how eines Herstellers trauen, der in seiner Anleitung genial verständliche Angaben macht, wie: Ein solcher Festspeicher verändert die Systemkonfiguration zeitweise ohne jegliche Nebenwirkungen. Tief durchatmen. Denn wenn man das Spiel auf seiner Kiste zum Laufen gebracht hat, ist es gar nicht mal schlecht, das intelligente Passsystem, bei dem der Ball automatisch auf den anvisierten Spieler zusteuert, erlaubt flotte, kombinationsreiche Partien. Ja. World Cup USA 94. Und dann gab es aber noch einen bemerkenswerten Nachfolger, die in der Ausgabe getestet worden ist, zu einem, für uns war es vor allen Dingen ein großer Amiga-Klassiker. Und das war interessanterweise ein Fall, wo Teil 2 nicht unbedingt besser war als das Original.
Ja, Shanghai 2, Dragon's Eye, wurde getestet. Und Shanghai, der Andreas Wander hat es ja vorhin in seiner User-Frage, in seinem User-Feedback erwähnt, war ja einer dieser Kritikerlieblinge. Und ja, jetzt hätte man denken können, Boris Schneider, der es getestet hat, ist da voller Nostalgie und findet den zweiten Teil automatisch gut. Aber nein, denn sie haben wohl doch sich verschlimmbessert mit dem Titel.
Ja, also 74% war immer noch ganz gut, aber was hatten wir damals Shanghai Amiga gegeben? Sogar eine 90 glatt zu Happy-Zeiten, also schon eine Stufe zurück, alles ist relativ. So hat es der Boris Schneider begründet. Wer nostalgisch an das gute alte Amiga Shanghai zurückdenkt, wird ein wenig sauer auf Activision sein. Vor 8 Jahren gab es zwar nur ein Steinset, aber das sah mehrere Klassen besser aus. Im Gegenzug spendierte Activision Dragon's Eye, ein unausgewogenes Bonusspiel, das nach ein paar Mal Ausprobieren nicht mehr viel hergibt. Aber dann noch ein versöhnliches Fazit. Das Steineklicken hat geradezu beruhigend hypnotischen Charakter. Da Shanghai immer mal zu einer kurzen 10-Minuten-Runde einlädt, ist die Windows-Umsetzung für Büro-PCs höchst willkommen. Und es gab natürlich dann auch zu der Zeit, glaube ich, schon diese unzähligen Mahjong genannten Shanghai-Klons, wo es ja auch immer darum ging, dass man so Pärchen findet und wegklickt und man fühlt sich besser, wenn das so schön dann aufgeräumt ist.
Ja, aber das hat was. Also dieses Sammeln und Wegklicken, das ist ja auch, was dann letztendlich Tetris oder Candy Crush und solche Sachen so hypnotisch machen. Das ist irgendwie nur ins Menschen drin, glaube ich. Steine sammeln, Vorräte anlegen, Mäuerchen bauen.
Die Welt erobern. Also, wir haben gesagt, du darfst dir eins von den zahlreichen obskuren Strategiespielen aussuchen, die du in dieser PC-Player getestet hast. Zur Wahl standen D-Day, Gettysburg und die Wahl fiel auf
Grandest Fleet. Hast du noch nie was von gehört und kein einziger Zuhörer vermutlich, aber ich war damals spitz wie Knopfi auf Grandest Fleet, weil es von QQP stammte.
Aha.
Ein auch völlig vergessenes Studio, / vielleicht auch Publisher, ich weiß nicht mehr, der einige Jahre zuvor, 4 Jahre zuvor, wenn mich nicht alles täuscht, The Perfect General herausgegeben hat. Und das war schon ein ganz tolles Zwei-Spieler-Spiel, wo man sich am Anfang, wenn ich mich recht entsinne, mit einer Punktezahl Armeen oder eine kleine Streitmacht zusammengestellt hat aus verschiedenen Panzern und sonstigen Kriegswerkzeugen, vor allem aber Panzern. Und die haben dann unter so Ausnutzung von Sichtregeln versucht, die gegnerische Streitmacht aufzureiben. Und man konnte es tatsächlich per Modem oder Nullmodem verknüpfen, zwei Rechner. Und dann lauerte man darauf, dass der Gegner heranzog und hat gehofft, noch ein Feld näher, dann schieße ich, weil dann hat man erst richtig treffen können. Und da hat man so richtig in Echtzeit dann auf die Taste gehämmert. Und dieses Grandest Fleet war quasi so eine Art, also ganz entfernt auch ein Nachfolger zu The Perfect General. Allerdings, man ahnt es angesichts des Namens Fleet, es spielte dann eben mit Schiffen auf einer eher seebetonten Karte. Ja, das war doppelt ungewöhnlich, weil zum einen es gab damals gar nicht so viel Seekriegsstrategiespiele und zweitens eben durch dieses rundenweise, hier waren es Hexfelder, basierte Ziehen, man baute, man musste Häfen erobern und baute darin dann neue Schiffe, die konnte man da auch wieder zurückziehen und verarzten. Und das hat mich doch sehr fasziniert und vor allem war das, also grafisch sah es ganz schrecklich aus damals schon, vor allem war das auch wieder ein gelungenes Zwei-Spieler-Spiel. Ich kann mich da an einige Partien gegen meinen Freund René erinnern.
Ich wollte gerade sagen, mich hast du sicher nicht dazu überreden können, oder?
Nee.
Aber dann doch nur 74%. Bist du da gedrückt worden von der ignoranten Chefredaktion?
Bestimmt, ja. Da wurde aus der 9 eine 4 wahrscheinlich gemacht.
Ich kann mich nicht daran erinnern, diesen Text hier gegengelesen zu haben. Ich glaube, da haben wir alle aufgegeben. Ja, Schiffchen und Strategie, ja, mach mal.
Genau. Packende Bildunterzeilen wie: In Bremen wird ein neues Schlachtschiff gebaut. Und ich zitiere mal eins, das setzt aus meinem Meinungskasten. Endlich mal ein Strategiespiel mit Flotten und Seeschlachten, zu dem ich mich nicht zwingen muss. Die Designer haben es geschafft, das Schiffe versenken in den Vordergrund zu stellen und nicht irgendwelche komplizierten Flottenmanöver. Das Spielsystem erlaubt verschiedene Strategien und Taktiken, vor allem die Kampagnenfesseln an den Bildschirmen. Mit einem menschlichen Mitspieler als Gegner ist beim Haifischfüttern Dauerschadenfreude angesagt.
Ja, und das war's dann eigentlich auch mit dem Testteil. Es gab noch ein paar Kuriositäten. New World Computing, die Might & Magic Firma, hat mal so ein niedliches Adventure für die ganze Familie gemacht. Inherit the Earth. 64% vom Kollegen Stangl. Mir hatte noch ganz gut gefallen das Cool Spot von Virgin, so ein Jump and Run, 76%. Aber ich glaube, wir blättern uns langsam dem Heft Ende entgegen. Ah, was haben wir denn da? Völlig unwichtiges Genre, ein Strategiespiel-Special. Hast du was damit zu tun? Seite 88. Bauen, planen, erobern. Das könnte auf deiner Visitenkarte stehen.
Ja, aber heute weniger mit Bauen und vielleicht auch Planen und mehr erobern. Aber ich bin heute noch stolz auf das Aufmacherbild. Das habe ich nämlich selbst gepixelt. Das besteht links oben aus Empire Amiga-Version, rechts oben aus CivNet, der Windows-Fassung von Civilization, mit ein bisschen eingesprenkelten Blue Bytes Battle Isle 2. links unten, das müsste der Transport Tycoon sein, mit dem
Ott Railroad, Ultima. Railroad, bitte. Das erkenne ich sofort. Railroad Tycoon 1, DOS, einer meiner Lieblinge.
Und rechts unten, das ist, oh, was ist denn rechts unten?
Ist das vielleicht Aufschwung Ost oder sowas?
Ja, das ist Aufschwung Ost, sehr gut. Und dann
das
fährt er noch.
Das ist hier, was wir gerade machen. Das ist ja super.
Ja, und dann fährt hier, glaube ich, noch ein Auto aus Theme Park durch, wenn mich nicht alles täuscht. Also da bin ich echt stolz drauf, selbst gepixelt. Genau, das war so ein Schwerpunktthema.
Ja, eine Cola. Dafür hätte man das Bild ja gerne ein bisschen größer bringen können, aber wahrscheinlich hat der Redakteur wieder zu viel Text abgegeben.
Nein, da möchte ich viele, viele Spiele beschreiben. Und ehrlicherweise, ich hatte ihn ganz vergessen, diesen Schwerpunkt, war damit, glaube ich, ein bisschen die Saat gelegt für ein Spielesonderheft, das ich ein paar Jahre später gemacht habe, über Strategiespiele bei PC Player. Da wart ihr beide schon weg.
Ja. Die Saat war. Aber ein sehr schöner Schwerpunkt. Also am Anfang alles so ein bisschen erklärt. Und was ich ja ganz toll finde, das sind bei den Viertelseitentests, also so die wichtigsten Strategiespiele. Mein Gott, das war eine Menge Arbeit. So mal je 4 auf einer Seite und noch gar nicht wenige. Das sind so Kuchengrafiken, die uns sagen, wie so der Anteil ist. Weil, wie die Überschrift schon andeutet, geht es ja hier auch darum, die verschiedenen Facetten des Genres so ein bisschen zu erklären. Und dann hast du halt hier so Analysen wie, also Dune 2, 40% Taktik, 10% Strategie, 30% Echtzeit, okay, und 20% Bauen. Also das finde ich schon ganz witzig und ist auch optisch ganz schick umgesetzt.
Ja, die Kneidels haben das immer schön gemacht. Aber ich muss auch sagen, also wenn ich die Spiele lese, da liebe ich ja jedes einzelne von. Das gerade erwähnte Perfect General, übrigens glaube ich falsch geschrieben, das wird mit K geschrieben. Battle Isle 2, UFO, Dune 2, Empire Deluxe, Railroad Tycoon Deluxe, Civilization, Master of Orion, Syndicate, Space Hulk, Populous 2, Die Siedler, SimCity 2000, Theme Park, Mad News, naja, Mad News vielleicht nicht, und Aufschwung Ost. Ja, die letzten beiden waren jetzt keine persönlichen Highlights, aber wirklich, da würde ich jedes einzelne gerne sofort wieder spielen ansonsten. Ach ja.
Ja, und gegen Ende des Hefts gibt's noch ein bisschen Multimedia. Story of the World Cup, das war natürlich was für mich gewesen. Wer kennt noch die Kölsch-Rock-Gruppe BAP? Also damals war aktuell ihr Album Peak Sibbe. Ich bin ja eine Experte für viele exotische Mundarten und würde jetzt mal vermuten, das heißt Peak 7, oder? Peak 7?
Ja.
Und das haben wir als bizarre Anwendung getestet, also so ein bisschen Multimedia-Bub, frag mich nicht, hier ein Satz. Über musikalischen Geschmack lässt sich streiten, über die Dürftigkeit der Programmteile nicht. Okay, keine große Lobeshymne. Ansonsten, um das Thema Sommerloch abzuschließen, frage ich dich, wie verzweifelt waren wir vor 30 Jahren, dass eins der Themen, das Hauptthema in der Vorschau, Farbtintenstrahldrucker waren im PC-Player. Wir hatten keine Spiele. Wir wussten nicht, kommen überhaupt noch Spiele nächsten Monat, genau. Oder war es das?
Die Antwort ist ja schon mit der Frage mitgegeben, aber man war sehr verzweifelt offensichtlich. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe ja die ganze Entwicklung der Drucker von diesen teilweise nur 7 Nadeln bietenden Nadeldruckköpfen da über Tintenstrahler, die man dann immer mit sehr viel Sauerei selbst aufgefüllt hat, mit der Pelikan-Füllertinte zum Beispiel, miterlebt. Und so ein richtiger Farbdrucker, das war ja schon ein technisches Wunderwerk. Das muss man mal aus der Erinnerung einfach festhalten.
Naja, in der nächsten Zeitreise werden wir dann nachblättern, welche Drucker und vielleicht auch welche Spiele getestet worden sind. Das war's jetzt eigentlich mit der Zeitschriften Zeitreise. Es sei denn, ihr gehört zu unseren Patreon-Unterstützer, denn mit denen begeben wir uns noch in das Jahr 1984. Da wurde in der Happy Computer einiges gespielt und vorgestellt.
Ja, und die Zeitreise ist nun zu Ende. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hören uns hoffentlich bald wieder. Und wir sagen tschüss.
Das war Spieleveteranen-Podcast 371 mit unserer monatlichen Zeitschriften-Zeitreise. Wir haben wieder nachgeforscht und nachgeblättert, was so vor 10, 20, 30 oder sogar 40 Jahren in den Fachmedien geschrieben wurde. Und wenn in eurem Feed ein Jahrzehnt vielleicht gefehlt hat, dann liegt das daran, dass ihr nicht zu den Spieleveteranen-Podcast-Unterstützern gehört. Wirklich ein Jammer, die kriegen nicht nur verlängerte Zeitschriften, Zeitreisen, kommt noch besser. Bei $5 im Monat seid ihr dabei und kriegt alle Zusatzepisoden, das volle Programm mit spannenden Themen, mit Gastveteranen, Jux und Dollerei. Alle weiteren Informationen finden Interessierte auf patreon.com/Spieleveteranen. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören mit einem besonderen Gruß an unsere Unterstützer, denn die halten hier den Laden am Laufen, damit frische, werbefreie Spieleveteranen-Podcasts regelmäßig erscheinen können. Repräsentativ für die ganze Community würdigen wir namentlich die Mitglieder der Mäzen-Unterstützerloge. Danke, Alexander Schulz, Andreas Wander, Christian Kohlheim, Christian Tairo Starke, Daniel Klostermeier, Florian Tiede, Flo, Frank Ridders, Freak N, Gronk, Hans-Peter Krüger, Heinrich von Weinau, Julian Schamper, Lüder Görtmüller, Marc Alexander Grundke, Mario Stritzelberger, Markus Werner, Matthias Faut, Moritz Valenta, Oliver Klee, Patrick Grosse, Peter Verdi, Robby, Seth Walker, Thomas Cheggy Scheffler, Three from Two und Tobias Navara. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.